Herzlich willkommen zum MVA-Kurs zum Thema moderne Softwareentwicklung. In diesem Kurs möchte ich Ihnen in 8 Modulen vorstellen, welche Aspekte für moderne Softwareentwicklungsteams relevant sind. Und zwar wollen wir uns hier nicht primär auf technologische Themen fokussieren, sondern es geht vor allem darum, wie können Sie ein Softwareentwicklungsteam den Prozess, in dem dieses Team arbeitet, optimal gestalten. In Modul 2 wollen wir uns anschauen, wie funktioniert modernes Projektmanagement. In diesem Modul möchte ich Ihnen einen Kurzüberblick über Scrum geben. Wir schauen uns agiles Anforderungsmanagement an und wir wollen uns gemeinsam anschauen, wie Sie das Projektmanagement mithilfe des Team Foundation Servers gestalten können. Wir gehen dann gezielt auf konkrete Fragen ein, beispielsweise, wie können Sie mehrere Teams und mehrere Projekte mit dieser Vorgehensweise organisieren und wie können Sie ein leistungsfähiges Release-Monitoring aufbauen. Beginnen wir mit einem kurzen Überblick über Scrum. Scrum ist ein Prozessframework, das bedeutet, dass Scrum keinen kompletten Prozess beschreibt, sondern eine Set von verschiedenen Regeln bereitstellt, mit dem ein Prozess definiert werden kann. Diese Scrum-Regeln reichern Sie durch sogenannte Practices an, um für sich individuell eine Vorgehensweise festzulegen. Bei Scrum handelt es sich um den bekanntesten Vertreter agiler Softwareentwicklungsmethoden und Scrum erfreut sich immer mehr Beliebtheit bei verschiedenen Softwareentwicklungsteams, sodass ich mich entschieden habe, diesen Kurs am Beispiel von Scrum aufzubauen, wobei viele der hier beschriebenen Aspekte auch sehr gut mit anderen agilen Prozessmethoden funktionieren können. In Scrum haben wir 3 Rollen. Die erste Rolle, der Product Owner, bestimmt, was soll implementiert werden. Das bedeutet, der Product Owner ist dafür zuständig, die Anforderungen zu definieren oder mit anderen Worten, der Product Owner sorgt dafür, dass das Development Team mit seinem Einsatz den maximalen Kundennutzen erzielt. Der Product Owner ist in Scrum genau eine Person, das heißt, wir haben hier kein Gremium oder kein Komitee, sondern es gibt eine Person, die diese Entscheidungen letztendlich fällt und die Produktvision vorantreibt. Zusätzlich haben wir das Development Team. Das Development Team ist ein Team aus Softwareentwicklern, wobei wir den Begriff des Softwareentwickelns weiterfassen. In einem Development Team müssen alle Kompetenzen vorhanden sein, um die Anforderungen des Product Owners in funktionierende Software umzusetzen. Das bedeutet, wir haben hier natürlich Programmierer, wir haben Architekten, wir haben Tester, wir haben möglicherweise Leute, die sich um die Dokumentation kümmern etc. Dieses Development Team ist cross-functional, was bedeutet, dass wir für die Umsetzung der Anforderungen benötigten Fähigkeiten nicht nur bei einer Person haben, sondern diese auf möglichst viele Teammitglieder verteilen. Und das Development Team ist selbst organisiert. Das bedeutet, es gibt keinen Teamleiter, keine Person außerhalb des Teams, die bestimmt, wie das Team arbeitet und wie die einzelnen Teammitglieder vorgehen, sondern das Development Team trifft diese Entscheidungen selbst. Sein Development Team ist eine sehr demokratische Einrichtung, wo jeder im Team die gleichen Rechte und Pflichten hat. Gemeinsam übernimmt das Development Team die Verantwortung, die Anforderungen des Product Owners möglichst ideal in Software zu gießen. Die dritte Rolle, der Scrum Master, stellt in erster Linie einen Coach für den Product Owner und für das Development Team dar. Das bedeutet, der Scrum Master versucht, beide Rollen darin zu unterstützen, ihre Aufgaben möglichst ideal zu erledigen und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Der Scrum Master sorgt auch dafür, dass die Scrum-Regeln eingehalten werden. Wir wollen nun einfach mal betrachten, was wir jetzt im Kontext eines Releases für verschiedene Artefakte mit Scrum verwalten. Wobei ein Release jetzt nicht zwingend ein konkreter Release-Zeitpunkt unserer Software bedeutet, sondern wir können ein Release hier in diesem Zusammenhang mehr als ein Meilenstein innerhalb unseres Projektes definieren und können beispielsweise sagen, wir haben jetzt Releases, die eine Dauer von 3 Monaten haben. Innerhalb dieses Release definieren wir ein sogenanntes Product Backlog. Dieses Product Backlog stellt eine Sammlung der Anforderungen dar, die wir in diesem Release realisieren wollen. Die einzelnen Elemente innerhalb des Product Backlogs, die einzelnen Anforderungen, sind die sogenannten Product Backlog Items oder kurz PBIs. Wir können uns das Product Backlog als ein Stapel von Karteikarten vorstellen. Auf jeder dieser Karteikarte wird genau eine Anforderung beschrieben und zusammen ergeben sie das Product Backlog. Der Product Owner ist verantwortlich für die Verwaltung und Weiterentwicklung des Product Backlogs. Das bedeutet nicht, dass er die einzige Person ist, die PBIs erstellen kann, aber er entscheidet beispielsweise alleinig darüber, ob ein einzelnes PBI jetzt in das Product Backlog aufgenommen werden soll oder nicht. Und er ist auch für die Sortierung des Product Backlogs zuständig. Die Sortierung bestimmt, welche Elemente zuerst implementiert werden sollen. Das bedeutet, wir haben PBIs mit einem sehr hohen Nutzen und mit einer sehr hohen Wichtigkeit, die oben auf dem Stapel zu liegen bekommen. Dinge, die nicht so wichtig sind, schieben wir weiter nach unten. Und das Development Team hat nun die Aufgabe, das Product Backlog von oben nach unten abzuarbeiten. Möglicherweise gibt es ein Release Planning Meeting, in dem Product Owner und Development Team gemeinsam besprechen, welche PBIs in diesem Release zu bearbeiten sind, damit das Development Team schon mal eine konkrete Vorstellung bekommt. Wir haben nicht den Anspruch, dass nach diesem Release Planning Meeting das Product Backlog sich nicht mehr verändert, sondern natürlich wird sich das im Laufe des Projektes kontinuierlich weiterentwickeln. Einzelne PBIs werden verfeinert, werden detaillierter beschrieben, möglicherweise an andere Stellen sortiert oder ganz verworfen. Neue Product Backlog Items können natürlich dann immer noch hinzukommen. Kontinuierlich während des Entwicklungsprozesses gibt es ein sogenanntes Backlog Refinement Meeting, das beispielsweise alle 2 Wochen stattfindet. In diesem Backlog Refinement Meeting wird die Weiterentwicklung des Product Backlogs besprochen. Das heißt, hier werden neue PBIs vorgestellt, es werden PBIs heruntergebrochen und es wird über die Sortierung diskutiert. Zusätzlich gibt es sogenannte Impediments. Impediments sind Dinge, die das Development Team oder den Product Owner davon abhalten, ihre Arbeit mit der maximalen Performance zu erledigen. Sofern das Development Team oder der Product Owner hier nicht selbst Abhilfe schaffen kann, übergeben sie diese Impediments dem Scrum Master und dieser kümmert sich darum, dass die Impediments abgestellt werden. Sie können möglicherweise einen sogenannten Release Burndown oder auch einen Release Burnup nutzen, um den Fortschritt innerhalb des Releases zu dokumentieren. Darüber hinaus haben wir in Scrum sogenannte Sprints. Sprints sind kurze Iterationen von 30 Tagen oder weniger. Sehr viele Teams arbeiten beispielsweise mit 2 Wochen Sprints. Die Sprints sind ein fester Zeitabschnitt, das bedeutet, der Sprint endet dann, wenn die Zeit aufgebraucht ist und nicht, wenn beispielsweise ein bestimmtes Set von Anforderungen erledigt wurde. Wir gehen nun her und führen ein sogenanntes Sprint Planning 1 durch. Ein Meeting bei dem Product Owner und Development Team entscheiden, welche Elemente aus dem Product Backlog in dem folgenden Sprint bearbeitet werden sollen. Hier fließt die Sortierung mit ein. Das bedeutet, wir versuchen, die PBIs möglichst von oben des Product Backlogs dann herauszunehmen. Die Entscheidung, wie viel PBIs bearbeitet werden sollen in diesem Spring, obliegt dem Development Team. Das Development Team committet sich, das bedeutet, sie versprechen dem Product Owner, wie viel dieser PBIs aus seinem Product Backlog am Ende des Sprints bearbeitet werden sollen. In einem Sprint Planning 2 entwickelt das Development Team nun eine Realisierungsvision. Das bedeutet, nachdem im Sprint Planning 1 sie diese PBIs vom Product Owner erklärt bekommen haben, ist das Sprint Planning 2 der erste Zeitpunkt, zu dem wir über das Wie reden. Das bedeutet, das Development Team überlegt nun, wie kann diese Anforderung des Product Owners ideal umgesetzt werden. Diese Realisierungsvision kann dann in Form von Tasks dokumentiert werden. Konkret ordnen wir jedem einzelnen PBI eine Reihe von Tasks zu, die beschreiben, was notwendig ist, um diese Anforderungen zu realisieren. Das Team arbeitet nun in einem täglichen Rhythmus. Innerhalb dieses täglichen Rhythmus findet ein kontinuierliches Meeting statt, das sogenannte Daily Scrum. In diesem Daily Scrum trifft sich das komplette Development Team und bespricht, wo stehen wir mit der aktuellen Entwicklung? Das bedeutet, welche Aufgaben würden im Team bereits erledigt? Was sind die nächsten Dinge, die erledigt werden sollten? Können wir unser Sprintziel erreichen? Was müssen wir dafür tun? Und gibt es Dinge, die das Team im Moment blockieren, auf die wir entweder im Team reagieren müssen oder für den Scrum Master ein Impediment anlegen müssen? Möglicherweise nutzt das Development-Team einen sogenannten Sprint-Burndown, der visualisiert, wie entwickelt sich der Rest an noch verbleibender Arbeit im Verhältnis zu der Zeit. Das bedeutet, wir bekommen eine Kurve, die im Laufe der Sprintzeit kontinuierlich nach unten sinkt, und wir können dort über eine Trendanalyse ablesen, ob wir vermutlich bis zum Ende des Sprints alle Aufgaben erledigt haben werden. Das Team setzt auf eine sogenannte Definition of Done. Diese Definition of Done beschreibt, welche Aspekte müssen erfüllt sein, dass ein PPI tatsächlich als Done, also als erledigt gelten darf. Das Development-Team einigt sich hier auf diese verschiedenen Faktoren und stimmt diese auch mit dem Product Owner ab. Diese Definition of Done sorgt dafür, dass die PPIs, die wir im Rahmen eines Sprints bearbeitet haben, tatsächlich auch wirklich fertig sind. Das bedeutet beispielsweise, dass sie getestet sind, dass möglicherweise Code Reviews stattgefunden haben und dass die Dokumentation entsprechend aktualisiert wurde. Das bedeutet, wir haben keine Restarbeiten mehr, die wir im Kontext dieses PPIs erledigen müssen. Am Ende des Sprints entsteht ein sogenanntes Inkrement. Das bedeutet, die nächste Version unseres Softwareproduktes, das nun zusätzliche Funktionalitäten gegenüber dem zuvorgehenden Sprint enthält. Das Development-Team demonstriert in einem Sprint-Review-Meeting dem Product Owner und zusätzlichen Stakeholdern, also Außenstehenden, die an diesem Projekt entsprechendes Interesse haben, diesen Fortschritt und die neuen Funktionalitäten. Auf Basis dieser Vorstellung können nun Product Owner und die Stakeholder entscheiden, wie soll es mit diesem Projekt weitergehen? Welche neuen zusätzlichen Funktionalitäten benötigen wir, um die Funktionalität noch weiter zu verbessern? Wo wollen wir im nächsten Sprint den Schwerpunkt setzen? Welche Dinge sind als nächstes zu tun? Etc. Aus diesen Informationen aus dem Sprint Review entstehen dann wichtige Informationen für das Sprint Planning 1 und Sprint Planning 2 für den nächsten Sprint. Bevor wir allerdings den nächsten Sprint beginnen, findet noch eine Sprint Retrospektive statt. In diesem Meeting treffen sich Scrum Master, Product Owner und Development Team und betrachten, wie ist der letzte Sprint verlaufen. Was war gut in diesem Sprint? Was sind Dinge, die nicht besonders gut gelaufen sind? Und gibt es Dinge, die wir in den nächsten Sprints verbessern wollen? Konkrete Dinge, die wir verändern wollen oder Dinge, die wir abstellen wollen? Durch diese Sprint-Retrospektive entsteht ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Dies soll an dieser Stelle genügen. Ich hoffe, Sie haben jetzt eine möglichst konkrete Vorstellung von dem, was Scrum ist und wie Scrum funktioniert. Und auf diesen Informationen werden wir im Folgenden aufbauen. Kurz noch einmal dargestellt die aus meiner Sicht sehr zentrale Rolle des Product Owners innerhalb eines solchen Scrum-Teams. Der Product Owner stellt einen wesentlichen Erfolgsfaktor für ein Scrum-Team dar, ob es mit seinem Projekt erfolgreich sein wird oder nicht. Entscheidend ist, dass der Product Owner eine Produktvision entwickelt. Abhängig davon, wie gut diese Produktvision ist, wird der Nutzen, den das Development-Team generieren kann, hoch sein oder eben nicht so hoch. Setzt der Product Owner die falschen Schwerpunkte, hat er eine falsche Produktvision, wird das gesamte Scrum-Team mit seinem Projekt möglicherweise scheitern oder zumindest nicht den maximal möglichen Erfolg damit generieren. Der Product Owner braucht sehr hohe Kommunikationskompetenz. Er muss in verschiedene Richtungen kommunizieren. Er muss mit dem Development Team kommunizieren, muss versuchen, die Sicht der Anwender dort zu transportieren, dass die Entwickler im Development Team möglichst gut verstehen, wie später mit der Software gearbeitet werden soll und welche Erwartungshaltung die Anwender haben. Er muss die Priorisierung klar kommunizieren und er muss Entscheidungen treffen, besonders dann auch auf Rückfrage aus dem Development Team. Der Product Owner muss aber natürlich auch zu den Stakeholdern kommunizieren. Er muss den aktuellen Projektstatus transparent machen und muss versuchen, durch Kommunikation mit den Stakeholdern den Unternehmensnutzen zu maximieren. Das bedeutet, dass er zum einen verstehen muss, worauf kommt es den Stakeholdern an, wo sehen sie aus Unternehmenssicht das maximale Potenzial, um Nutzen generieren zu können. Und er muss die umgesetzten Funktionalitäten in diesem Sinne dann auch wieder nach außen kommunizieren. Und nicht zuletzt muss der Product Owner möglichst viel mit potenziellen Anwendern der Software kommunizieren. Das bedeutet, er muss verstehen, in welchen Szenarien die Anwender die Software einsetzen, wo für den Anwender tatsächlich ein Kundennutzen entsteht, und er muss die aktuellen neu implementierten Funktionalitäten Richtung Anwender kommunizieren und entsprechendes Feedback einholen. Sie sehen also, die Besetzung der Rolle eines Product Owners ist in einem Scrum-Team nicht gerade einfach und Sie sollten sich die Entscheidung nicht zu leicht machen. Wir wollen uns nun anschauen, wie funktioniert agiles Projektmanagement auf Basis von Scrum konkret mit dem TFS. Wir wollen uns in der nun folgenden Demo anschauen, wie können wir das Backlog mit dem TFS verwalten, wie können wir Schätzungen durchführen, wie können wir daraus auch entsprechende Vorhersagen treffen, wie können wir mit dem Development Team eine Sprintplanung durchführen und wie können wir mit dem TFS Kapazitätsplanungen machen. Wir befinden uns hier in einem Web Access des Team Foundation Servers in einem konkreten Teamprojekt und wir sehen hier ein Product Backlog, in dem es bereits erste Product Backlog Items vorbereitet gibt. Diese Product Backlog Items werden hier in einer Liste dargestellt und ich kann sehr einfach neue Product Backlog Items hinzufügen. Es gibt mit dem Standard Template im TFS zwei verschiedene Arten von Elementen für das Product Backlog. Wir haben einmal Product Backlog Items, also neue Anforderungen, oder auch Bugs. Das bedeutet, dass wir auch Bugs, Fehler in der Anwendung über dieses Product Backlog verwalten und entscheiden, wie wichtig uns die Behebung dieser Bugs ist oder ob wir möglicherweise zunächst neue Funktionalität implementiert haben wollen. Diese verschiedenen Typen werden hier auch durch diesen farbigen Balken unterschieden. Das bedeutet, ich kann hier sehr einfach sehen, dass es sich bei dem Element an der Position 6 um einen Bug handelt. Um ein neues Product Backlog Item anzulegen, kann ich einfach einen Titel hier eingeben und Enter drücken. Dann wird dieses Element in das Product Backlog eingefügt. Wir können die Elemente in dem Product Backlog einfach per Drag and Drop sortieren, können also so die Reihenfolge bzw. die Wichtigkeit in der Umsetzung bestimmen und der Product Owner kann damit dieses Tool hervorragend nutzen, um sein Product Backlog Item zu sortieren. Die PBIs in meinem Backlog sind alle schon geschätzt. Wir haben hier in der entsprechenden Spalte Effort einen Eintrag. Ich kann mein neues PBI nun ebenfalls mit einem entsprechenden Effort versehen. Es gibt im agilen Kontext verschiedene Methoden, wie diese Schätzung zustande kommt. Relativ bekannt ist beispielsweise Planning Poker. Das bedeutet, das Team sitzt zusammen mit dem Product Owner an einem Tisch und jeder schätzt für sich die Komplexität einer Anforderung in sogenannten Story Points. Er zieht eine Karte, die seine Schätzung repräsentiert und auf Kommando decken alle gleichzeitig ihre Karten auf, sodass eine gegenseitige Beeinflussung der Schätzung ausgeschlossen wird. Anschließend begründen derjenige mit dem höchsten Wert und derjenige mit dem niedrigsten Wert ihre Schätzung. Danach kann das Team eine Diskussion führen und es gibt eine erneute Schätzrunde. In der zweiten Schätzrunde wird typischerweise dann hergegangen und es wird der am häufigsten genannte Wert dann auf das Product Backlog Item übertragen. Sehen also hier in der Spalte Effort verschiedene Schätzungen, die wir durchgeführt haben. Diese Schätzung findet in sogenannten Story Points statt. Das bedeutet, das sind hier an dieser Stelle keine Tage oder Ideal Person Days oder ähnliches, sondern Story Points sind eine abstrakte Größeneinheit, die jedes Team für sich selber auch in der Relation festlegt. Was wir hier lediglich definieren, ist, dass dieses neue PPI ungefähr gleich komplex sein dürfte als dieser Bug. Oder es ist halb so komplex wie dieses PPI hier, wo diese GPS-Location dann vom Windows Phone übertragen werden sollte. Das bedeutet, wir setzen die einzelnen PPIs in eine Relation und die Storypoints drücken diese Relation in Zahlenwerten aus. Wir können damit dann auch einen Rückblick wagen und können schauen, in den vergangenen Iterationen, wie viel PPIs haben wir dort abgearbeitet, beziehungsweise wie hoch ist die Summe der Story Points auf diesen PPIs. Und wir können diese Schätzung nun auch für einen sogenannten Forecast verwenden. Das bedeutet, wir können eine Vorschau machen und können sagen, wenn unsere Velocity, also die Geschwindigkeit, 30 ist, das bedeutet, wir können pro Sprint 30 Story Points abarbeiten. Wie wird sich das Ganze dann auf unser Backlog auswirken? Wir sehen hier, wir werden hier die Iteration 4 beginnen, wir werden hier die Iteration 5 beginnen. Die Elemente, die dort drunter liegen, liegen dann möglicherweise außerhalb unseres Releases. Wir können den entsprechenden Velocity-Wert hier oben anpassen und sehen, wie sich nun dieses auf unsere Prognose auswirkt. Ebenfalls, wenn wir Schätzungen verändern, wenn wir die Reihenfolge neu definieren oder wenn wir neue PPIs anlegen, verhält sich das System eigentlich genauso, wie es sein sollte und eben nicht so, dass man sagt, ach Mensch, wir bekommen dieses eine PPI jetzt doch noch in diesem Release unter oder dieses PPI ist zwar doch deutlich komplexer, als wir gedacht haben, aber man vergisst dann die entsprechende Planung anzupassen. Das übernimmt der Team Foundation Server hier komplett für uns. Wir können nun also hergehen und können beispielsweise sagen, diese ersten vier PPIs wollen wir im nächsten Sprint bearbeiten. Wir schieben diese also auf die Iteration 3 und können jetzt somit eine Zuordnung dieser PPIs zu der Iteration vornehmen und haben jetzt also definiert, dass wir diese vier PPIs in diese Iteration bearbeiten können. Klicke ich nun hier in dem linken Baum auf diese Iteration, dann können wir uns die Iterationsdetails hier anschauen. Das bedeutet, wir sehen hier diese vier PPIs, die wir ausgewählt haben und wir können jetzt hier diesen Task Breakdown durchführen. Das bedeutet, wir diskutieren in dem Sprint Planning 2 die Realisierungsvision und halten die Ergebnisse dieser Diskussion in Form von Tasks fest. Ich kann mit diesem Plus-Symbol hier vorne sehr einfach einen neuen Task anlegen, kann für diesen Task dann auch eine Aufwandsabschätzung machen. Das heißt, hier schätzen wir typischerweise die noch verbleibende Arbeit in Stunden und ich kann das speichern. Wir sehen jetzt hier, dass dieser neue Task eingefügt wurde und er diesen Status To-Do besitzt. Darüber hinaus sehen wir, dass hier dieser Balken, der zuvor grün war, nun rot wurde. Wir sehen, dass wir 20 Stunden in diesem Sprint noch zu bearbeiten haben. Es sind aber nur noch 16 Stunden Kapazität vorhanden. Woher weiß nun der Team Foundation Server, wie viel Kapazität wir noch haben? Zum einen hat er die Dauer des Sprints, die wir ihm vorgegeben haben. Dieser Sprint geht vom 1. Juli bis zum 12. Juli. Das bedeutet, wir haben noch einen Tag hier in diesem Sprint zu erledigen. Wir sind also momentan gerade am letzten Tag in unserem Sprint. Zusätzlich haben wir hier auf diesem Reiter Capacity definiert, unsere einzelnen Teammitglieder, wie viel Kapazität haben die pro Tag? Das bedeutet, wie viele Stunden kann jedes Teammitglied tatsächlich effektiv an diesem Projekt arbeiten und dazu beitragen, Tasks aus unserem sogenannten Sprint-Backlog abzuarbeiten? Darüber hinaus können wir hier definieren, wenn einzelne Teammitglieder Urlaub oder sonstige geplante Abwesenheiten haben. Oder wir können auch für das gesamte Team Abwesenheiten definieren, beispielsweise wenn es einen Feiertag gäbe oder ähnliches. Wir können das Sprint-Backlog nun auch in einer Board-Ansicht darstellen. Das ist etwas, das Sie möglicherweise kennen. Viele Teams haben ein solches Board in Papierform an der Wand hängen, wo die einzelnen Tasks nun als Zettel repräsentiert werden und durch entsprechende Spalten die verschiedenen Status, die diese Task einnehmen können, repräsentiert sind. Wir können also hier beispielsweise hergehen und sagen, diesen neuen Task haben wir in Bearbeitung. Wir können den Task einem Teammitglied zuweisen und können somit definieren, Brian Harry wird an diesem neuen Task arbeiten. Es sind noch 5 Stunden Arbeit, die dort zu verrichten sind. Wir sehen hier rechts oben den sogenannten Burndown-Chart, der hier darstellt, wie die noch verbleibende Arbeit sich über die Zeit hin entwickelt hat. Wir sehen hier nach hinten ist der Burndown angestiegen. Das war genau dieser Umstand, dass wir einen neuen Task eingeplant haben. Der hat diesen Burndown nach oben geführt. Wir können dann zum Beispiel in dem Daily Scrum Meeting hergehen und sagen, Brian Harry hat diesen Task nun erledigt und wir schieben diesen Task auf diese Done-Spalte. Und man sieht, dass der Burndown-Chart sofort darauf reagiert und diese Bewegung entsprechend nach unten nachzeichnet. Somit hat das Team einen sehr, sehr guten Überblick zu jeder Zeit, welche Aufgaben sind noch zu erledigen und wie stehen wir in diesem Sprint? Werden wir möglicherweise unsere Aufgaben noch alle erledigt bekommen oder nicht? Wir haben uns in diesem Demo angeschaut, wie wir das Backlog-Management mit dem TFS abbilden können, wie wir Schätzungen und Forecasts durchführen, wie wir eine Sprintplanung ausführen können und wie wir mit dem TFS entsprechende Kapazitätsplanungen machen können. Ein paar Worte noch zu agilem Anforderungsmanagement. Ein wichtiger Aspekt bei agilem Anforderungsmanagement ist, dass wir den Detaillierungsgrad von Anforderungen über die Zeit verändern. Das bedeutet, je näher die Umsetzung einer Anforderung am aktuellen Augenblick ist, umso detaillierter sollte diese Anforderung beschrieben sein. Anforderungen, die wir erst zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten wollen, können wir sehr grob beschrieben in unserem Backlog ablegen. Im Gegenteil, es bringt hier sogar Nachteile, wenn wir diese Anforderungen granulieren. Wir haben dann sehr viel mehr Informationen, die wir in unserem Backlog verwalten müssen. Wie können wir nun die Detaillierung der Anforderungen vornehmen? Der einfachste Weg dazu ist, indem wir hergehen und diese Anforderungen in Teilanforderungen herunterbrechen. Das bedeutet beispielsweise, wir können irgendwann definieren und sagen, wir brauchen eine Berechtigungsverwaltung, eine Benutzerverwaltung in unserer Applikation und können das als ein sehr großes, komplexes PBI in unser Backlog einstellen. Wenn wir dann sehen, die Umsetzung dieser Benutzerverwaltung rückt näher, dann können wir dieses PBI herunterbrechen in sogenannte Sub-PBIs. Wir können also hier beispielsweise definieren, wir brauchen einen Login-Dialog, wir brauchen eine Möglichkeit, Benutzer zu verwalten und entsprechenden Rollen zuzuordnen und wir brauchen eine Berechtigungsprüfung für verschiedene Funktionalitäten. Und kurz vor der Implementierung müssen wir uns eben dann noch detaillierter Gedanken machen. Beispielsweise kann ich hier dann definieren, bei der Benutzerverwaltung muss es die Möglichkeit geben, Benutzer anzulegen, Benutzer zu löschen. Wir wollen die Gültigkeitsdauer eines Benutzerkontos begrenzen können. Wir wollen beispielsweise Benutzer zu Rollen zuordnen können oder ähnliches. Und durch dieses Herunterbrechen in immer feiner granulare PBIs erreichen wir verschiedene Dinge. Zum einen beschreiben wir die Anforderungen immer viel genauer. Wenn wir beispielsweise eine Anforderung haben, dass wir die zeitliche Begrenzung eines Benutzerkontos implementieren wollen, dann ist das eine sehr konkrete Anforderung, die wir auch umsetzen können. Wohingegen die Anforderung, wir brauchen eine Berechtigungsverwaltung in unserer Applikation, sich nicht zur Umsetzung eignen würde. Zudem werden diese PBIs jetzt nun auch tatsächlich viel kleiner und wir bekommen jetzt PBIs in einer Größenordnung, die wir tatsächlich dann auch in einem Sprint von beispielsweise 2 Wochen bearbeiten können, sodass sie am Ende dieses Sprints abgeschlossen sind. Scrum oder allgemein agiles Projektmanagement basiert auf empirischen Betrachtungen. Das bedeutet, wir versuchen, die Vergangenheit zu betrachten und versuchen, aus der Vergangenheit eine Prognose für die Zukunft zu erstellen. Das bedeutet, wir müssen nun nicht mehr hergehen und müssen irgendwelche Schätzungen für die Zukunft abgeben und die jederzeit anpassen, wenn sich jetzt irgendwelche Annahmen als nicht korrekt herausstellen, sondern wir müssen an der Stelle letztendlich die Betrachtung der Vergangenheit einfach wieder neu projizieren auf die noch verbleibende Arbeit. Haben wir beispielsweise hier einen Arbeitsvorrat, unser Backlog, in dem wir verschiedene PBIs enthalten haben. Und wir gehen davon aus, dass wir eine Velocity mit 100 haben werden. Dann können wir eine Prognose erstellen, auch beispielsweise mit dieser Forecast-Funktion, wie wir sie zuvor im TFS gesehen haben. Und wir können erkennen, wie weit werden wir in diesem Arbeitsvorrat mit jedem Sprint voranschreiten können. Ändert sich nun die Velocity beispielsweise dadurch, dass wir die Kapazität im Team erhöhen oder dass sich die Qualifizierung im Team erhöht hat und dadurch höhere Geschwindigkeiten möglich sind, dann würden wir die Velocity auf 120 anpassen und wir bekommen, ohne dass wir die einzelnen Komplexitätsschätzungen unserer PBIs anpassen müssen, eine neue Prognose, welche Teile des Product Backlogs in den nächsten Sprints bearbeitet werden. Ebenso passt sich diese Prognose natürlich auch ins Umgekehrte an, beispielsweise wenn wir feststellen, dass unsere Schätzungen zu positiv waren oder wenn wir durch irgendwelche anderen Reibungsverluste nicht die Geschwindigkeit erreichen werden, die wir zunächst einmal angenommen hatten. Wie können wir mit dieser Vorgehensweise nun mit mehreren Teams arbeiten? Der TFS bietet die Möglichkeit, ein sogenanntes Master Backlog einzurichten. In diesem Master Backlog können alle Anforderungen gesammelt werden, die umgesetzt werden sollen für ein bestimmtes Produkt oder für ein bestimmtes Projekt. In diesem Master Backlog werden sie sortiert und anschließend werden die Dinge, die als nächstes umgesetzt werden sollen, auf verschiedene Teams verteilt. Wir haben beispielsweise hier 3 Teams, die an diesem Produkt parallel arbeiten. Jedes Team besitzt ein eigenes Backlog und wir können durch die Zuordnung der Elemente aus dem Master Backlog nun dieses entsprechende Team Backlog verschieben. Jedes Team arbeitet dann in seinem Team Backlog genau nach der gleichen Vorgehensweise, wie ich das zuvor beschrieben hatte. Das bedeutet, dass hier die einzelnen PBIs abgearbeitet werden, dass sie für den Sprint eingeplant werden, dass sie durch den Task Breakdown in die Umsetzung geplant werden, etc. Wir bekommen hier durch dieses Master Backlog nun ein sehr gutes Load Balancing. Das bedeutet, dass wir so unter der Voraussetzung, dass alle Teams die Anforderungen umsetzen können und die notwendigen Kompetenzen dafür besitzen, können wir eben diese Anforderungen aus dem Master Backlog immer gleichmäßig über die Team Backlogs verteilen und können einfach dort schauen, welches Team hat im Moment genügend Kapazität frei, um neue Anforderungen aufzunehmen. Haben wir ein Projekt, wo wir Teams mit unterschiedlichen Spezialisierungen benötigen, dann funktioniert das Load Balancing nicht mehr ganz so elegant. Wir können aber dann die Elemente einfach dem jeweiligen Team zuordnen, von dem wir glauben, dass es am effizientesten in der Lage ist, diese Anforderungen umzusetzen. Haben wir einen gewissen Grad der Überschneidungen der Kompetenzen der verschiedenen Teams, dann können wir damit aber immer noch sicherstellen, dass nicht ein Team an Dingen arbeitet, die relativ unwichtig sind und ein anderes Team Dinge nicht fertiggestellt bekommt, die sehr wichtig wären, weil es eben nicht die ausreichende Kapazität hat, sondern wir können hier wiederum die Elemente zwischen den Teams verteilen. Sehr häufig gibt es aber auch den umgekehrten Weg. Das bedeutet, wir haben beispielsweise ein Softwareentwicklungsteam und dieses Softwareentwicklungsteam sollte möglichst mehrere Projekte bearbeiten, weil wir beispielsweise kleine Projekte nur haben und in der Vergangenheit möglicherweise so vorgegangen sind, dass wir diese kleinen Projekte einzelnen Entwicklern zugeordnet haben. Viel besser funktioniert nach meiner Erfahrung, wenn wir hergehen und beispielsweise fünf Einzelentwickler zusammenfassen zu einem Team und die verschiedenen Produkte, an denen diese einzelnen Entwickler gearbeitet haben, ebenfalls zusammenfassen, sodass wir für jedes Produkt einen Backlog haben können, in dem die Anforderungen, die Bugs etc. gesammelt werden. Und wir gehen nun her und tun diese Anforderungen in ein gemeinsames Backlog zusammenführen, wo wir jetzt entscheiden können, beispielsweise ist es uns wichtiger, erst Funktionalität im Produkt A zu bauen, dann können wir bestimmte Funktionalitäten im Produkt B einbauen und zuletzt in Produkt C, dann kommt wieder Produkt A dran oder wie auch immer. Der Product Owner hat hier die Möglichkeit, jetzt frei zu entscheiden, welche Dinge über alle Produkte hinweg am wichtigsten sind und kann somit sehr flexibel die Kapazität seines Teams einplanen. Zum Abschluss möchte ich nun noch ein Vorgehensmodell vorstellen, das wir in unseren Projekten einsetzen, um auch einen guten Überblick über längere Projektzeiträume zu bekommen. Scrum oder agile Entwicklungsmethoden haben oft das Vorurteil, dass man dort nur von Sprint zu Sprint, also von 2 Wochen zu den nächsten 2 Wochen plant und dass der Gesamtüberblick über das Projekt verloren geht. Und ich möchte hier einen Weg vorstellen, mit dem wir solche Dingen entgegenwirken können. Das Ganze nennen wir bei uns Anwenderszenarien. Das bedeutet, dass die verschiedenen Anforderungen, die wir haben, zu Anwenderszenarien zusammengefasst werden. Jedes Softwareprodukt besitzt eine Reihe solcher Anwenderszenarien, wo wir also sagen können, wenn ein Benutzer dieses Softwareprodukt bedient, dann wird er bestimmte Dinge in einer konkreten Abfolge tun, möglicherweise mit kleineren Varianten dazwischen. Aber es gibt durch jedes Softwareprodukt solche Standardabläufe, solche Standardprozesse. Ich habe mich jetzt hier mal entschieden, für einen E-Shop so ein Anwenderszenario herauszugreifen, nämlich den Bestellprozess, wo wir sehen, wir starten zunächst die Webseite, können dann entweder über eine Browse-Funktion oder über eine Suchfunktion zu unseren Produktdetails kommen, können dann die Elemente in unseren Einkaufswagen hinzufügen. Wenn wir diese Checkout-Button dann klicken, zeigen wir nochmal den Inhalt des Einkaufswagens an. Wir entscheiden uns für eine Bezahlmethode, entweder per Kreditkarte oder über einen alternativen Weg. Sobald ich diese Bestellung dann bestätigt habe, bekomme ich eine Bestätigungs-E-Mail. Solche Abläufe können sehr schön über eine Visualisierung dargestellt werden. Ich habe mich hier für die BPMN, für die Business Process Modeling Notation entschieden, die sehr einfach zu erstellen und auch zu verstehen ist. In einem E-Shop hätten wir weitere Anwenderszenarien. Beispielsweise haben wir ein Bewertungssystem oder wir hätten die Möglichkeit, Reklamationen durchzuführen oder ähnliches. Die wollen wir hier im Detail nicht weiter betrachten. Wir können nun im Laufe des Projektfortschrittes dokumentieren, welche Funktionalitäten haben wir bereits so implementiert, dass sie für den Anwender benutzbar sind. Und wir bekommen hier einen sehr schönen Überblick. Das bedeutet, wir sehen hier, dass der Bestellprozess zwar hier schon weitgehend umgesetzt wurde, es gibt aber bei der Bezahlmethode hier noch eine Blockade, weil wir keine der beiden Bestellvarianten im Moment umgesetzt haben. Also möglicherweise wäre es sinnvoller, nun eine Bestellmethode umzusetzen, bevor wir beispielsweise diese Funktion Browse Product Groups implementieren. Weil damit bekommen wir tatsächlich einen sogenannten Durchstich, dass die Funktionalität in der Software tatsächlich bereitgestellt werden kann. Wir können im Sinne von Build Measure Learn diese Funktionalität dann unseren Anwendern schon bereitstellen und können erstes Feedback dazu generieren. Mit diesen Szenarien können wir jetzt dann auch noch weitere Dinge tun. Wir können also beispielsweise hergehen und können sagen, wir haben ein Release, das wird 3 Monate dauern, das haben wir einfach mal festgelegt. Und wir gehen jetzt her und sagen, in diesem Release würden wir gerne 4 dieser Anwenderszenarien umgesetzt bekommen. Und wir schätzen diese Anwenderszenarien einfach in einer Relation zueinander. Das bedeutet, wir gehen davon aus, dass 50% der Zeit, die wir benötigen, um diese 4 Szenarien umzusetzen, allein für Szenario 1 notwendig sind, für Szenario 2 und 3 jeweils 20% und Szenario 4 wird mit 10% zu Buche schlagen. Und interessant ist an dieser Stelle, dass wir möglicherweise nicht auch nur die Frage stellen, wie komplex bzw. wie aufwendig wäre es denn, diese Szenarien umzusetzen, sondern den Product Owner und die Stakeholder möglicherweise auch fragen, wie groß ist denn der Nutzen der Szenarien? Das bedeutet, liefert Szenario 1 tatsächlich so viel Nutzen wie Szenario 2, 3 und 4 zusammen? Oder müssen wir hier möglicherweise auch über eine andere Verteilung aus einer Nutzenbetrachtung nachdenken? Mit dieser Schätzung können wir dann für jedes Szenario hergehen und können einen Fertigstellungsgrad schätzen. Und wir wollen tatsächlich diesen Fertigstellungsgrad in diesem Sinne schätzen, weil wir zum einen natürlich die erledigte Arbeit haben, die kennen wir. Und wir haben die geplante Arbeit, also die Task bzw. die PBIs, die in diesem Szenario noch zu erledigen sind. Es gibt aber noch eine dritte Komponente, nämlich die ungeplante Arbeit. Dadurch, dass wir eben nicht nach Wasserfall arbeiten wollen und nicht zu Beginn des Releases bereits in allen Details festlegen wollen, was ist denn notwendig, um dieses Szenario umzusetzen, bleibt ein Rest ungeplanter Arbeit übrig. Und wir können nun hergehen und können diesen Anteil der ungeplanten Arbeit schätzen. Das bedeutet, Development Team und Product Owner gemeinsam schätzen den Fertigstellungsgrad. Wenn es bei dieser Schätzung zu hohen Abweichungen kommt, wenn also beispielsweise der Product Owner sagt, ich glaube, wir stehen bei 40% des Development Team, aber glaubt, dass bereits 70 oder 80% erreicht würden, dann gibt es ein unterschiedliches Verständnis von dem, was dort noch zu tun ist. Und über dieses unterschiedliche Verständnis sollten wir reden und das ausdiskutieren. Mit diesen Schätzungen des Fertigstellungsgrades können wir nun diese 4 Szenarien, die wir für dieses Release geplant haben, eine entsprechende Auswertung machen. Wir sehen also hier beispielsweise diese Bestellfunktion für die Produkte. Die haben wir bereits komplett abgeschlossen. Das ist hier also dunkelgrün eingefärbt. Wir haben Manage Products, das zum Teil schon abgeschlossen wird. Die hellgrüne Fläche zeigt an, wie wird der Fortschritt am Ende des Sprints sein, unseres aktuellen Sprints. Und jetzt können wir die Frage stellen, beispielsweise, ob wir mit Manage Products hier schon bereits einen ausreichenden Fortschritt erreicht haben und möglicherweise unsere Kapazitäten mehr auf diese Reklamation oder auf die Bewertung legen sollen, um zunächst hier grundlegende Funktionalität zu implementieren oder ob wir zunächst einmal hier bei der Verwaltung der Produkte weiter investieren wollen. Diese Zahlen können wir dann auch noch in Form eines Release-Burndowns visualisieren. Wir sehen hier also gestapelt diese verschiedenen Szenarien dargestellt. Wir sehen auch den jeweiligen Fortschritt. Wir sehen auch, wie wird der Fortschritt sich bis zum Ende des Sprints hin verändern und liegen wir hier noch in unserem idealen Trend oder weichen wir möglicherweise von dem idealen Trend inzwischen ab. Und dann können wir Diskussionen anstreben, beispielsweise, ob wir bestimmte Szenarien aus diesem Release herausnehmen und die auf ein späteres Release verschieben wollen oder ob wir das entsprechende Anwenderszenario nicht mit einfacheren Möglichkeiten ebenfalls erreichen können, sodass wir jetzt in einem ersten Release diese Funktionalität einfacher darstellen. Ich glaube aber fest daran, dass diese Diskussion mit den Stakeholdern, mit den Product Ownern viel bessere Einflussmöglichkeiten bringt als der klassische Ansatz, wo oftmals einfach davon ausgegangen wird, da müssen halt die Softwareentwickler dann etwas schneller arbeiten, vielleicht ein paar Überstunden machen. Das führt nach meiner Erfahrung sehr häufig dann eben auch zu Abstrichen bei der Qualität, was sich dann in einem mittelfristigen Zeithorizont sehr negativ auf das Projekt auswirkt. Deswegen halte ich es für den wesentlichen besseren Ansatz, hier drüber zu diskutieren, wie können wir unsere Anforderungen so anpassen, dass wir tatsächlich unsere Release-Termine und unsere Ziele erreichen können. Sehen also, agiles Projektmanagement macht viele Dinge anders, als wir das klassisch gemacht haben. Und ich habe ein Zitat von Dwight D. Eisenhower gefunden, das aus meiner Sicht sehr schön beschreibt, wie agiles Projektmanagement funktioniert. Ein Plan ist nichts, Planung ist alles. Das bedeutet, beim agilen Projektmanagement geht es uns nicht darum, einen Plan zu haben, den zu verfolgen und Abweichungen zu diesem Plan penibel zu monitoren, sondern es geht darum, durch eine kontinuierliche Anpassung der Planung zu sehen, was ist aus heutiger Sicht machbar, wie müssen wir auf bestimmte Situationen reagieren. Das heißt, der Planungsprozess an sich, das ist das, worauf es uns ankommt. So viel zu diesem Modul. Ich wünsche Ihnen dann bei den weiteren Modulen dieses Kurses noch viel Spaß.